Nee, ich finde schon, man sollte die Leute dann dahin bringen, ihre A und
Okay, ich wollte gerade sagen, die Leute können dann und habe schon überlegt, dass ich das rausschneiden würde. Und jetzt kann ich die ganze letzte halbe Minute rausnehmen. Alles klar.
was?
Hier sind Georgia, Mike und Tobias live aus dem Dreiraumzelt. Wir diskutieren aktuelle Geschehnisse, grundsätzliche Lebensfragen und diverse Themen, so sie uns interessieren. Und wie immer, ohne Gewähr. Bonjour, bonsoir, salut, ça va?
Einen wunderschönen guten Abend.
Moin.
Moin. Versuchst du es gerade auf Katze?
Nein.
Klang so ein bisschen. Ja, heute, es nähert sich der 3.10. Einige von euch wissen vielleicht, was das für ein Tag ist, manche vielleicht nicht. Es ist der Tag der Deutschen Einheit. Beziehungsweise der Tag, an dem wir dessen gedenken.
Ja, der ist morgen. So, und das baut jetzt einen unglaublichen Druck auf, denn wenn diese Folge wieder erwarten nicht bis Montag fertig wird, dann ist er nicht morgen. Und das hört sich jetzt alles sehr dumm an, was ich sage, aber ist okay.
Wer die Folge nicht am 2. Oktober hört, der muss halt ein Jahr warten.
Das stimmt, wir können die auch deaktivieren, sodass sie nur am 2. Oktober immer verfügbar ist, jedes Jahr.
Oh Gott, die armen Zuhörer. Ja, ich bin dafür, dass sie eine Chance erhalten, sich in einem Jahr voraus schon vorzubilden, damit sie es vielleicht ein Jahr später dann wissen und rechtzeitig sagen können, so, ja, ist doch der 3.10., der jetzt kommt. Tag der Deutschen Einheit. Klar weiß ich, warum wir da frei haben.
Ich wage allerdings auch zu behaupten, dass die meisten das durchaus wissen könnten. Ja, wie feiert ihr denn den Tag der Deutschen Einheit? Habt ihr schon das Feuerwerk bereitgelegt und die feinen Klamotten rausgepackt?
Ich habe zwei kleine Kinder und bin froh, wenn der Tag nicht komplett im Chaos untergeht. Wenn das Wetter gut ist, dann gehen wir vielleicht sogar raus. Ansonsten muss ich echt sagen, ich bin froh, dass mein Mann an dem Tag frei hat. Ich die Kinder nicht komplett alleine betreuen muss und werde mir einfach nur einen hoffentlich gemütlich ruhigen Tag gönnen.
Ja, geht mir ähnlich. Mein Mann hat zwar nicht frei, aber ich werde einfach nichts machen.
Ja, gut. Geht mir jetzt auch nicht anders. Ich weiß auch gar nicht, was an diesem Tag großartig veranstaltet wird. Wahrscheinlich gibt's doch irgendwie Festakte oder so, ne? Weil es ja nicht nur so der Sinn der Sache ist, dass an dem Tag frei ist und wir uns alle freuen, dass Deutschland wiedervereinigt wurde, sondern das wird ja wahrscheinlich auch festlich begangen, ne? Aber ich krieg davon irgendwie nie so wirklich was mit.
Also ich weiß, früher wurden wir tatsächlich in grauenhaft kinderquälende Klamotten gesteckt und sind dann aufs Dorf festgegangen.
Ja. Es gibt einzelne Festplätze, wo man dann halt feiern gehen kann in schicken Sonntagskleidern.
Aber ich glaube auch, das ist eher so dörfisch, eventuell wirklich so Folklore. Wir nutzen einfach mal den Tag.
Plus die Hauptstadt, die natürlich dann in Zugzwang ist, weil sie sich repräsentieren muss und eventuell mehrere Denkmäler hervorgehoben werden. Ich denke, da kann man auch Ausflüge hinmachen.
Ja gut, sowas habe ich irgendwie nie als nötig erachtet. Aber ich muss sagen, gerade in den letzten Jahren habe ich zumindest mal, keine Ahnung, für 3 Minuten dann am Tag innegehalten und mir überlegt, dass der Tag der Deutschen Einheit ja eigentlich doch eine ziemlich coole Sache ist. Also das ist natürlich gerade für mich als in der DDR noch Geborener jetzt gar nicht so unbedeutsam, ne? Wenn ich mir vorstelle, in der DDR aufgewachsen zu worden zu sein. Moment. Deutsch.
Aufgewachsen zu sein.
Ja, wenn ich mir vorstelle, in der DDR aufgewachsen zu sein, fände ich das nicht so geil, glaube ich. Ich glaube, da wäre ich nicht so mit konform gegangen. Und ich bin eigentlich ziemlich froh, dass es irgendwann zu dieser Einheit kam. Und das ist so eine Sache, irgendwie gerade in den letzten Jahren, jetzt so als alter Mann, denke ich da tatsächlich hin und wieder drüber nach.
Ich finde den Passiv bei diesem Bild gar nicht mal so schlecht, aufgewachsen worden zu sein.
Ja, das ist einer der Punkte, warum ich das eher problematisch gefunden hätte. Das ist richtig.
Ja, die Frage ist natürlich, ob die DDR noch das wäre, was sie damals war, wenn sie weiter bestanden hätte. Vielleicht wäre es jetzt noch DDR, aber sie wäre halt anders.
Ja,
Oder untergegangen.
Klar, weiß ich nicht, ob man sich da irgendwelche Beispiele international angucken kann. Also sie, gut, hätte sie so werden können wie Nordkorea? Ich glaube nicht. So eine extreme Isolation wäre vielleicht nicht unbedingt möglich gewesen. Aber vielleicht so wie Russland heute. Und das wäre ja auch nicht so geil.
Oder Polen.
Ja, Polen ist jetzt nicht so eine Autokratie fast schon wie Russland. Ja, hat natürlich auch Probleme. Naja, ich bin zumindest ganz froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist.
Da bin ich auch ziemlich froh, wenn ich die Geschichten von meinen Schwestern höre. War nicht ganz so geil. Und die haben ja nur das mitbekommen, was halt so ja in der Kindheit bis zum 10. Lebensjahr bemerkbar ist. Also sowas wie, ja, Bananen gibt's halt nicht sonderlich häufig. Oder die, oh, was war das, Apfelsine zu Weihnachten, auf die sich dann jeder gefreut hat. Ich hasse übrigens Apfelsinen zu Weihnachten.
Ich hasse Bananen, nicht nur zu Weihnachten. Ich würde sagen, der Mangel an Bananen ist einer der wenigen richtig guten Aspekte der DDR.
Da muss ich aber auch sagen, Bananen und Apfelsinen zu Weihnachten, das war auch im Westen so. Jetzt nicht unbedingt zu meiner Generation, eher so die von meinem Vater. Aber auch solche Geschichten kenne ich.
Ja, also die Reisefreiheit ist schon auf jeden Fall dann auch noch ein großer anderer Vorteil, dass man so einfach mal in den Westen kann, die anderen Deutschen treffen.
Ja, oder Freiheit bei der Berufswahl oder bei der Ausbildungswahl, dass nicht irgendwie dein Lebensweg eigentlich schon vorgezeichnet ist und zum Teil auch von dem abhängt, was deine Eltern so machen und ob deine Eltern nicht vielleicht schon subversive Elemente sind aus Sicht des Staates, die dir dann dadurch schon die Zukunft verbauen, weil du selbst nichts darfst, weil deine Eltern nicht mit der Partei konform gehen. Solche Geschichten halt. Also wahrscheinlich konnte man ein okayisches Leben haben, wenn man sich arrangiert hat. Wenn man dann noch in die Partei eingetreten ist, konnte man vielleicht noch ein etwas okayeres Leben haben. Aber wenn man da ein bisschen von der Spur abgewichen ist, hat man, glaube ich, relativ schnell Probleme bekommen. Und ja, ich glaube halt durchaus, dass ich irgendwie von der Spur oder von der Linie abgewichen wäre. Deswegen wäre das für mich vielleicht nicht so geil gewesen.
Ja, stimmt. Dieses ganze Vereinsmalerei, Gruppen, Jungpionier-Gedöns, das war ja auch noch. Das mit der Berufswahl ist mir jetzt eher neu. Das ist quasi nur ein Schritt von Quality Land entfernt. Da wirst du dann halt mit Nachnamen benannt, wie deine Eltern früher gearbeitet haben, als sie dich gezeugt haben. Dann heißt du halt von Geburt an Tobias Kartonarbeiter oder sowas.
Ich habe tatsächlich einen einzigen Tag in meinem Leben als Kartonarbeiter gearbeitet. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Doch, ich glaube, ich habe es sogar im Podcast schon mal erwähnt.
Ich weiß nur nicht, was deine Eltern waren insofern.
Nicht Kartonarbeiter.
Aber dein Sohn wäre dann Herbert Kartonarbeiter.
Ja.
Wenn er zu dem Zeitpunkt der Zeugung noch Kartonarbeiter gewesen wäre.
Ich bin mir relativ sicher, dass ich an diesem einen Tag kein Kind gezeugt habe. Insofern vermutlich nicht. Aber das ist ja auch gar nicht unser Thema. Ein Gedenktag wie jetzt der 3. Oktober. Als Teil der Erinnerungskultur. Was ja so ein bisschen unser übergreifendes Thema heute sein soll. Mhm. Für wie sinnvoll haltet ihr sowas denn eigentlich?
Naja, grundsätzlich ist es ja was Gutes. Wenn es etwas ist, wie jetzt zum Beispiel der Tag der Deutschen Einheit, der ja schon einiges an Bedeutung für Deutschland hat, der viel verändert hat, sowas im Gedächtnis zu halten. Aber ich denke, es ist schwierig. Man sagt ja immer, Gedenkkultur müsste auf die jetzige Jugend abzielen. Mit einem freien Tag erreichst du nicht, dass sich da viele schlau machen, was ist wirklich passiert am 3.10., warum feiern wir das? Das wird zwar oft gegoogelt, aber ich glaube, so oft, wie es gegoogelt wird, wird es auch einfach wieder vergessen. Vielleicht sollte man da wirklich eine Art Programm anbieten, zwanglos. Und nicht so ein, ja, wir gehen halt dahin zum Saufen oder wir gehen dahin jetzt zum, keine Ahnung, gucken uns ein Museum an oder sowas.
Wir müssten es einfach mehr zelebrieren und auch die Zustände von damals dann bei dem Festakt abbilden. Also einfach mal den Dorfplatz in zwei Gruppen aufteilen, Mauer durchziehen, jeweils alle Pärchen und Eltern und Kinder trennen und einen der Abschnitte einfach mal mit Mangelversorgung dalassen.
Die einen dürfen saufen und die anderen nicht.
Das wollte ich jetzt so explizit nicht sagen, aber ja.
Und wer da rein darf in diesen umzäunten Bereich, wird per Los ausgewählt. Oder noch besser. Wir stellen die alle in der Mitte und rufen dann irgendwann, wann es losgeht. Und wer nicht schnell genug draußen ist, der hat halt einfach Pech.
Naja, dann kommt noch eine andere Gruppe, verkleidet als Russen. Die fangen dann ein paar ein von denen, die in der Mitte stehen. Und die Eingefangenen, die kommen dann halt auf die mangelhafte Seite.
Oder so. Wer hat Angst vor dem roten Mann?
Ja. Ja, ich habe gerade mal geguckt, also hier in unserer Stadt, da ist eine Veranstaltung anscheinend, ein Kinderchor, Kinder- und Jugendchor singt da morgen bei einer Veranstaltung. Ich wusste gar nicht, dass hier überhaupt sowas stattfindet, aber ja, ob das jetzt so hilfreich ist zur Verdeutlichung der Bedeutung dieses Tages, weiß ich nicht.
Ja, es wird halt viel gefeiert, aber selten so, dass man auch weiß, warum man feiert, warum man jetzt auf dieses Dorffest gehen kann. Es ist halt einfach nur ein Dorffest, genauso wie Kirmes, aber ohne die Kirmes.
Aber wenn du meinst, dass man damit insbesondere so die Jugend erreichen kann, also glaubst du das wirklich, dass die sich dann dafür interessieren würde, wenn, also wenn es jetzt ohne Zwang ablaufen sollte, mit Zwang wäre ein bisschen schwierig, glaube ich, das durchzusetzen. Mhm. Aber weiß ich nicht. Also wenn die eh schon wenig Interesse daran haben, wenn die das nicht mal googeln würden, weswegen da dieser Feiertag existiert, dann würden die sich doch auch von so einem Programm nicht abholen lassen, oder?
Ja, vielleicht nicht so ein festes Programm, sondern, keine Ahnung, so eine Art Pop-up-Ausstellung, VR-Erlebnis oder sonst irgendwas. Irgendwas, wo man halt von außen nicht direkt sieht, was es ist. Also so Gamescom-Messe-mäßig, so dieser riesige schwarze Block, was ist da bloß drinne? Vielleicht nicht unbedingt schwarz, weil das dann doch bedrückend. Ich stelle mir mehr so eine weiße Kammer vor. Ja, vielleicht wirklich dann, wo man reingehen kurz was erleben kann, also wirklich nichts Großes, wo man sagt, ja, ich bin jetzt 3 Stunden im Museum.
Ja.
Weil bei uns zum Beispiel, ich wohne ja im Köln-Bonner Raum, wir haben das Haus der deutschen Geschichte in Bonn. Ich weiß, dass ich da des Öfteren mal drinnen war und da bist du nicht in einer Stunde durch. Da hast du auch wirklich alles zur Geschichte von Deutschland mit unter Wiedervereinigung und da gehst du dann halt rein und guckst dir alles an und ist alles schön und gut. Kommst vielleicht schlauer wieder raus. Definitiv mit irgendeiner Münze, die du dir dringend prägen lassen kannst.
Mhm.
Ja. Vielleicht kriegst du den einen oder anderen wirklich gecatcht, dass er sagt, okay, krass, dass sowas vielleicht davon kommt. Ich meine, es gibt ja auch Dinge, die entstanden sind oder die es nicht gegeben hätte, wäre da keine Wiedervereinigung gewesen. Oder auch so eine Ausstellung mit, was wäre, wenn die DDR geblieben wäre. Irgendwelche Theorien aufstellen und dann halt gucken, so ja, vielleicht macht die das neugierig. Vielleicht bleibt es dann einfach nur in Erinnerung. Man kann nicht die Erwartung haben, dass da wirklich jetzt eine Klasse hingeht und sagt so, ey, cool, wir haben einen freien Tag, wir gehen da jetzt hin, weil da so eine Ausstellung ist, weil wir dann lernen können, was am 3.10. gefeiert wird. Und mittlerweile die Leute, die in der Schule sind oder Abitur machen, ist ja lange vor deren Geburt gewesen.
Ich habe da noch eine Idee. Hm. Ich mache jetzt den PR-Berater für die deutsche Entwicklung. Pop-up, also nationalweite Pop-up Escape Rooms mit Thema DDR.
Mit Stacheldraht, Selbstschussanlagen.
Halt virtuelle, aber ja.
Ach so, virtuelle, ach so.
Ja, also du solltest nicht wirklich danach sterben. Das ist ein bisschen schlecht für unsere Alterspyramide.
Man kann ja das 4D-Modell buchen, wo du dann VR das machst und wenn da halt Stacheldraht kommt, dann kommt einer mit einem Kaktus und piekt dich.
Nice. Das
klingt gut. Ja, aber Georgia, wo du gerade sagtest, da könnte man zum Beispiel vermitteln, wie es jetzt wäre, wenn es die DDR noch geben würde. Da habe ich gerade überlegt, ob das jetzt zum Beispiel westdeutsche Kinder von heute überhaupt interessieren würde. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen vorurteilsbehaftet. Aber ich glaube, dass der Tag der deutschen Einheit gerade in Westdeutschland eigentlich eine geringere Bedeutung hat als im Osten, weil sich in der BRD ja so gesehen nicht so viel geändert hat. Außer, dass jetzt ein paar Jahre lang noch die neu dazugekommenen Bundesländer mitfinanziert werden mussten. Aber das ist ja gar nicht so ein einschneidender Tag, wie es jetzt für uns theoretisch ist, ne? Weil unser Leben ja ohne diese Wiedervereinigung völlig anders hätte sein können.
Ganz ehrlich, wir sind eigentlich alle in unserem Alter ohne dieses Leid aufgewachsen und die folgende Generation noch mehr ohne dieses Leid. Es interessiert die wahrscheinlich einen Scheißdreck. Egal, woher sie kommen.
Bei uns kennen wir es ja zumindest noch aus erster Hand oder aus, na gut, wir haben es sogar noch miterlebt, also im Sinne von, wir haben da schon gelebt, aber zumindest so die Eltern- und Großelterngeneration, die kann das ja auf jeden Fall, die kennt das ja auf jeden Fall noch und die wird das ja auch irgendwie mal berichtet haben, wie das war.
Ja, aber wie viele Fs gibt ein Jugendlicher?
Ja.
Ja, Omi, erzähl mal.
Ich habe mich tatsächlich mit meinem Opa früher gerne darüber unterhalten.
Ich auch, aber so grundsätzlich das Ausmaß ist ein ganz anderes.
Wenn ich jetzt überlege, ich zum Beispiel, ich war ein Jahr alt, nicht mal ein Jahr alt, als die Mauer fiel und Vom Rest habe ich dementsprechend auch nicht wirklich was mitbekommen. Meine Eltern haben mir irgendwann da mal, als ich dann alt genug war, erzählt so, ja, hier Wiedervereinigung, Mauer und so, hat mich als Kind nicht interessiert. Wenn ich dann überlege, Kinder, die dann heutzutage zur Schule gehen, die haben da überhaupt keine Berührungspunkte mehr mit. Und ich denke, wenn du hier im Westen lebst und vielleicht Familie oder Bekannte im Osten hattest, dann interessiert dich das, dann hast du auch die Erzählungen. Mhm. Aber ich persönlich jetzt habe ich zum Beispiel niemanden, der im Osten gelebt hat. Ich habe da wirklich null Berührungspunkte mit. Nur das, was ich von Medien, Schule und Co. mitbekomme. Da ihr im Osten lebt, habt ihr da natürlich mehr Erfahrung, mehr Berührungspunkte mit.
Ja, aber selbst für uns bleiben das halt interessante, coole Geschichten.
Aber halt immer mit dem Hintergrund, dass es auch hätte anders kommen können, wenn es jetzt keine Wiedervereinigung gegeben hätte. So, und das hätte uns halt direkt betroffen und die Leute im Westen halt eher nicht so. Für die wäre dann alles so weitergegangen, wie es eh weitergegangen ist, nur dass ihr Land ein bisschen kleiner gewesen wäre als heute.
Ja, gut, einige Sachen wären halt wirklich anders gewesen.
Ja, gut, RB Leipzig würde nicht in der Bundesliga spielen, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Aber sonst...
Sachen, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Sowas wie, würde es die AfD geben, wenn die Wiedervereinigung gar nicht gewesen wäre? Irgendwas Ähnliches vermutlich, ja, aber nicht genau die AfD. Wäre der Euro überhaupt zustande gekommen? Vermutlich nicht. Oder nicht so, wie es jetzt in der Form existiert.
Ja, schwer zu sagen.
Und da gibt es halt unzählige Theorien, die man halt auflisten könnte, was jetzt anders wäre. Also was einen vielleicht heutzutage mehr interessiert, als wie die Leute damals gelitten haben. Ja, das sollte man nicht vergessen, weil das wollen wir ja nicht nochmal wiederholen. Wir wollen auch nicht alle über einen Kamm scheren. Das sollte man vielleicht dann auch mit in dieser Pop-up-Ausstellung angeben. Aber das wirkliche Interesse wecken wirst du bei Jugendlichen nicht mit. Damals war es ja so schwierig. Das interessiert dir nicht.
Mhm.
Auch wenn es die eigene Oma gewesen ist.
Ja, unsere Großeltern sind bei minus 20 Grad barfuß 20 Kilometer zur Schule gelaufen.
Mhm.
Alle. Immer.
Rückwärts.
Auf Händen.
Bergauf.
Und es ist eine Sauerei, dass die Jugend von heutzutage das nicht mehr machen muss.
Mhm.
Ja, wir sollten wieder zurück zu damals. Wünschen sich ja auch genügend Leute.
Das ist richtig.
Vorrangige Leute, die ein... Ich würde mal spekulativ sagen, stark national-identitäres Weltbild haben oder ja, sich in dieser Ecke bewegen.
Und das ist ein gutes Stichwort, denn ich habe gerade schon gesagt, der 3. Oktober ist ja im Prinzip der deutsche Nationalfeiertag, aber irgendwie, also zumindest aus meiner subjektiven Sicht, hat er jetzt nicht so die unglaubliche Bedeutung, gerade wenn ich das im internationalen Vergleich mal gucke, wo dann wirklich solche Tage auch zur nationalen Identität, wie Mike das gerade schon genannt hat, beitragen. Bestes Beispiel in den USA, der 4. Juli, wo halt jetzt nicht nur irgendwie zentral ausgerichtet irgendwie Dinge gefeiert werden, sondern da versammeln sich die Leute mit Feuerwerk und ziehen das richtig dick auf. Könnte man jetzt natürlich auch hinterfragen, ob es gut ist, dass das in Deutschland nicht so der Fall ist oder ob das nicht vielleicht doch ganz gut wäre, so die deutsche Geschichte ein bisschen, ja, auch ein bisschen zu feiern, weil letztlich ist, ja, es kommt auf die Perspektive an, aber ich würde halt sagen, das ist eigentlich schon ein guter Punkt der Geschichte, der da gefeiert werden kann. Also sollten wir uns nicht auch mit schwarz-rot-goldenem Feuerwerk in den Parks versammeln und das abballern?
Yay, Glitzer. Ja, das. Ich glaube, das Ding ist halt einfach der Unabhängigkeitstag, der ist viele, viele Jahre her. Da erinnert sich keiner mehr dran, ob das jetzt alles so gut oder nicht so gut war, interessiert heutzutage keinen. Es ist einfach nur, ja, wir haben unsere Unabhängigkeit. Ob da jetzt negative Folgen draus gekommen sind oder ob sich da irgendjemand auf den Schlips getreten gefühlt hat, interessiert heutzutage nicht mehr. Das wird ja auch nicht gefeiert.
Aber glaubst du, das ist der Grund, warum das in Deutschland nicht gefeiert wird, weil das halt auch aus mancher Perspektive negative Folgen hatte?
Ich glaube, deswegen wird es schwierig, den zu feiern. Das wird nicht der Hauptgrund sein, weshalb wir das nicht feiern. Irgendwie haben die Deutschen ein Problem damit, ihr Land zu feiern und patriotisch sich zu fühlen, ohne direkt zu denken, so, es wird mir jetzt gleich als Nationalsozialismus ausgelegt werden. Ich finde, man kann sein Land auch lieben und feiern und sagen, ich bin stolz, Deutscher zu sein, ohne einen Hintergedanken zu haben. Und das sollte eigentlich auch möglich sein. Ich finde, da geht Deutschland schon was verloren. Aber die Wiedervereinigung, ja, die ist gut und das war vielleicht auch schön, aber ich glaube, dafür gibt es noch zu viele Stimmen, die sagen, die Mauer muss wieder her. Laut Statistik ist es ungefähr ein Drittel von Deutschland, was unzufrieden ist und sagt, Wiedervereinigung größter Dreck, der passiert ist. Wenn ein Drittel Deutschlands sagt, das ist scheiße, wirst du den Tag willkommen als Nationalfeiertag, in dem jeden, an dem alle jubeln, etablieren können.
Ja gut, ich denke mal, in diesem Drittel, da ist auch, sind auch die 20% Wählerpotenzial der AfD enthalten, die man meines Erachtens sowieso komplett ignorieren könnte. Es ist scheißegal, was die sagen. Ja, es stimmt schon. Und ich glaube, das kommt auch aus unterschiedlichen Motivationen. Also ich glaube, da haben die Leute im Osten dann eine andere Motivation, jetzt die Mauer zurückzufordern, als die im Westen.
Muss ja nicht die gleiche Mauer wieder sein. So um Bayern rum wäre doch zum Beispiel ein guter Platz.
Ja, die Mauer vor allem ist auch Quatsch. Ich meine, die Mauer stand in Berlin. Es ist ja nicht so, dass die komplette DDR von der Mauer umzogen war.
Es ist wie Batman. Es ist einfach nur ein Symbol, was sie sich wünschen.
Ja, Bayern und Sachsen. Ich glaube, da können sich dann alle irgendwie einigen. Selbst die Bayern und Sachsen, die finden das ja vermutlich ganz gut. Ich weiß nicht, warum man das nicht mal anstrebt. Ja, aber es stimmt schon, ne? Da ist irgendwie ich bin mir nicht sicher, jetzt wo ich es gerade sagen will, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so ist, dass bei den US-Amerikanern vielleicht eher so eine homogen positive Meinung zu dem Land herrscht, weil das ist eigentlich auch nicht der Fall. Da gibt's ja auch eine riesen Spaltung der Gesellschaft, ne? Also am besten festzumachen anhand der Parteigrenzen, die ja krass auseinandergedriftet sind, spätestens seit Trump an der Macht war.
Ja, aber das Ding ist, der Feiertag wurde gefeiert, als nicht so viel negative Stimmen waren. Der hat sich mittlerweile etabliert. Jetzt, wo das Bewusstsein mehr und mehr kommt, von wegen, ja, unrechtmäßig erworbenes Land und was weiß ich, was da alles vielleicht Kontrastimmen kommen könnten. Der Tag, der ist etabliert. Der ist einfach schon so. Und wenn da jetzt ein paar Leute sagen wir mal 20% der USA sagt jetzt auf einmal, ja, ich finde das aber doof, weil, dann hast du immer noch 80%, die es weiter feiern. Und ich glaube, gerade bei den Amis gibt es nicht irgendwas, was weniger triggert als, hey, ich liebe mein Land. Du musst dafür keine Religion angehören, du musst nicht gegen irgendeine Religion sein, es spricht nicht nur eine bestimmte Partei an. Das ist wirklich so ein, ja, wir leben in diesem Land und wir feiern, dass wir hier leben und finden unser Land cool und ansonsten gibt's wenigstens Hot Dogs.
Na.
Also ich glaube gerade auf der demokratischen Seite geht das schon so langsam in die Richtung, dass da auch immer wieder benannt wird, was in dem Land falsch läuft und deswegen auch die Identifikation mit dem Land vielleicht ein bisschen abnimmt mittlerweile.
Ja, wie gesagt, keine Ahnung, ob es jetzt 20, 30 mehr Prozent sind, aber der Tag ist halt schon etabliert, der ist international bekannt.
Ja, aber du darfst nicht nur in dem Land leben, du musst dort geboren sein oder zumindest Staatsbürger. Ansonsten bist du nicht in der Gruppe.
Ja, aber mit feiern darf ich ja trotzdem.
Ja, ob das so gern gesehen wird?
Och, ich glaube schon. Du musst nur sagen, dass du Amerika liebst und es über allem stellst, dann darfst du wahrscheinlich auch als Nichtstaatsbürger damit machen.
Ja, ich kenne Menschen, die da leben und Nichtstaatsbürger sind und trotzdem mitfeiern dürfen. Mit weißen Amis.
Okay, die sind dann legal eingewandert? Wahrscheinlich.
Ja.
Ja, okay, das ist dann auch wieder, solange man arbeitet, ist ja dann auch wieder dieses Nationalitätstechnische akzeptiert. Ich kann mit sowas nichts anfangen. So Arbeit, um einen Wert zu haben. Irgendwo geboren sein, um zur Gruppe zu gehören.
Ja, da können wir in vielleicht einer kommenden Folge zum Thema Nationalismus oder so nochmal drüber sprechen. Was allerdings die Gedenktage angeht, wisst ihr davon, ob das auch in anderen Ländern irgendwie noch so einen höheren Stellenwert hat? Also ich habe da leider relativ wenig Einblick. Ich meine, dass der französische Nationalfeiertag, der den Sturm auf die Bastille feiert, auch relativ groß aufgezogen wird. Und ich glaube, auch in Israel hat der Nationalfeiertag, ja, wie man sich vermutlich denken kann, aufgrund der Entstehungsgeschichte Israels, eine hohe Bedeutung. Aber sonst weiß ich da tatsächlich relativ wenig, wie das anderswo ist.
Ich gehe mal davon aus, dass Weihnachten nicht zählt.
Nee, also schon als Feiertag, der irgendwie eine nationale Identität stiftet, so wie es halt in den USA extrem der Fall ist. Und bei uns, ja, wie wir festgestellt haben, eigentlich nahezu gar nicht.
Also ich kenne mich da auch nicht aus, deswegen muss ich mich da des Internets bedienen. Aber das Internet sagt, Ägypten hat zum Beispiel den Tag der Revolution, da feiern sie den Militärputsch gegen die ägyptische Monarchie. Wie sehr das ausgelebt wird, weiß ich nicht, aber das klingt nach etwas, was durchaus eine Rolle spielen dürfte.
Ja, also ich glaube, die meisten Länder werden so einen Nationalfeiertag haben. Bloß, es ist halt wirklich immer die Frage, wie sehr das ausgeprägt ist. Vielleicht können unsere internationalen Hörer uns da mal aufschlauen, gerne über die üblichen Kanäle mal mitteilen.
Das finde ich auch interessant. Australien hat den Australia Day. Klingt erstmal ganz nett und positiv und nach einem Tag, der definitiv gefeiert wird, aber sie feiern da das Eintreffen erster weißer Siedler.
Ich könnte mir vorstellen, dass das auch nicht überall Anklang findet. Also da sehe ich irgendwie auch eine gewisse Bevölkerungsgruppe, die das vielleicht nicht so feiern würde.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass mit wachsendem Bewusstsein das irgendwie weniger Begeisterung an Tag legen lässt. Aber ich habe einen Tag, den definitiv alle drei von uns kennen oder mindestens schon mal gehört haben. Und der wird gefeiert und die Leute sind stolz drauf.
Den Talk Like a Pirate Day?
Nein. Und die Farbe des Tages ist grün.
Ah, ja.
St. Patrick's Day.
Also ich weiß tatsächlich nicht, was der Hintergrund des St. Patrick's Day so genau ist. Ich sehe da aber auch schon wieder Konfliktpotenzial.
Ja, die Iren sind da sehr stolz, weil das ist der Todestag vom Patrick von Ireland. Und ja, es ist im Grunde, wir feiern Irland. Egal, wo wir sind. Wenn du irisches Blut hast, dann feierst du diesen Tag. Klischeemäßig. Und er wird wirklich gefeiert.
Da gibt's selbst in Rostock hier Bands und ganze Lokale, insbesondere die Pubs, die halt wirklich komplett in grün sind.
Ja gut, aber da verliert er ja komplett seine Bedeutung. Dann ist es ja wirklich nur noch ein Tag zum Saufen. Ja, ich lese gerade, es wird auch in Nordirland begangen. Also da scheint tatsächlich das relativ einheitlich zu sein.
Wenn es darum geht, dass dieser Tag tatsächlich so ein nationales Gesamtgefühl hervorruft, finde ich, ist der St. Patrick's Day tatsächlich ein relativ positives Beispiel.
Ja, scheint so zu sein. Ich wäre jetzt, wie gesagt, intuitiv davon ausgegangen, dass es gerade aufgrund des Irland-Konflikts eigentlich gar nicht sein kann. Aber dann hat es ja wirklich auch Potenzial so zur Verbrüderung, sag ich mal, zwischen den beiden Teilen der irischen Insel.
Ja, wer weiß, vielleicht ist an dem einen Tag tatsächlich einfach mal alles egal.
Oh, vielleicht stellt sich in den nächsten Jahren ja auch raus, dass der Brexit eine gute Sache war. Und England feiert dann wirklich irgendwann den Brexit Day so richtig schön.
Ja gut, das bezweifle ich. Ich glaube, was so die innere Einheit des Vereinigten Königreichs angeht, da wird sich auch kein gemeinsamer Feiertag finden lassen. Da haben die Schotten und vielleicht auch die Nordiren aktuell, glaube ich, eher was dagegen.
Das gerade so noch Vereinigte Königreich?
Ja. Das noch lose zusammenhängende Königreich quasi. Ja, diese Erinnerungskultur, die jetzt über Gedenktage, aber auch anderweitig realisiert werden kann. Also es müssen ja nicht nur Gedenktage sein, ne, sondern das ist ja sehr weitreichend eigentlich. Das kann ja auch Denkmäler, Gedenkstätten betreffen. Ne. In meiner Heimatstadt steht eine Gedenkstätte für die Gefallenen der Weltkriege, finde ich ziemlich problematisch. Aber nun gut. Oder auch die Benennung von Straßen. Das ist ja im Prinzip alles Erinnerungskultur. Und ja, man denkt sich ja, gut, der Geschichte zu gedenken, eigentlich immer eine gute Sache, lädt zum Nachdenken ein, lädt bei positiven Sachen natürlich auch ja wirklich zum Gedenken oder zum Feiern ein, wie auch immer. Aber ist das wirklich eine gute Sache? Oder könnt ihr euch vorstellen, dass es vielleicht auch negative Auswirkungen haben könnte, sowas?
Ich denke mal, außer dass sich einzelne Personengruppen da vielleicht auf den Schlips getreten fühlen, wüsste ich jetzt gerade nicht, welche negativen Folgen daraus kommen, dass irgendwo ein Denkmal für Gefallene steht.
Naja, das geht ja schon über auf den Schlips getreten hinaus. Also man kann dann ja zum Beispiel hinterfragen, ob man jetzt die deutschen Gefallenen aus den Weltkriegen, insbesondere aus dem Zweiten Weltkrieg, unbedingt quasi feiern sollte oder ihnen so gedenken sollte. Denn letztlich waren das Nazis, die für den Nationalsozialismus gekämpft haben. Und das kann man auch anders sehen. Dann ist man ganz schnell bei so Theorien wie der sogenannten sauberen Wehrmacht, ne, wo insbesondere Militaristen sehr gerne die Wehrmacht, die halt die Befehle der Nazis sozusagen ausgeführt hat, eigentlich gar nichts Böses im Schilde hatte, eigentlich gar nicht so böse war und die eigentlich Bösen sozusagen ja nur die Politiker waren im Dritten Reich. Und das finde ich dann schon kritisch.
Ja, das ich glaube, das spielt aber auch mit rein, das Empfinden der Bevölkerung, weil wenn man so über seine Ahnen spricht. Ich wüsste zum Beispiel jetzt nicht genau, was meine Vorfahren alles so hundertprozentig gemacht haben. Bei einigen Sachen, ja, gibt es wenigstens Beweise dafür, dass sie das getan haben und was sie getan haben. Aber es sind zum Beispiel nur 0, irgendwas Prozent der Leute, die damals sich gegen das Regime aufgelehnt haben. Aber wenn du heutzutage fragst, waren das ja alles Befürworter der Rebellion.
Ja, ja, na klar.
Ne, also schon allein die Differenz dazwischen, ja, schwierig.
Ja, genauso wie nach dem Zweiten Weltkrieg ja auch keiner irgendwas gemacht hat.
Ja.
Also die waren ja alle maximal Mitläufer. Ja, das mit der sauberen Wehrmacht ist auch ein sehr guter Punkt, den Tobias da angesprochen hat. Was ich potenziell als gefährlich sehe, das liegt aber nicht an dem Gedenkelement an sich, sondern eher an dem, was man daraus macht, ist das, was man heutzutage auch sehr häufig sieht. Dieses Polarisieren, beziehungsweise das damit arbeiten, dagegen arbeiten. Bester Fall war letztens ja irgendwie hier AfD-Frau irgendwie, die dann meinte, ja, hier, das ist ein Tag der deutschen Schande. Also du kannst das auch politisch dann nutzen. Also die Gefahr besteht dadurch auch, aber das liegt halt nicht am Gedenkelement. Das liegt einfach daran, dass solche Leute kacke sind.
Populisten.
Ja.
Ja, das stimmt. Ne? Also um das zu konkretisieren, das war Alice Weidel, die gesagt hat, der 8. Mai, also der Tag der Kapitulation des Deutschen Reiches im Zweiten Weltkrieg, da würde man angeblich so die Niederlage des eigenen Landes feiern. Wohingegen eigentlich die einhellige Meinung jetzt so ein paar Jahrzehnte lang war, das wäre nicht unbedingt eine Niederlage, sondern eine Befreiung gewesen. Und das stimmt, wenn der 8. Mai jetzt ein nationaler Feiertag wäre, dann würden sich da mit Sicherheit diese Lager finden und verfestigen. Und dann würde es vielleicht auch irgendwelche Feierakte geben oder Trauermärsche, organisiert von der AfD und Alice Weidel mit einer Fackel voran, die dann halt die Niederlage des Deutschen Reiches betrauern. Das kann ja nicht der Sinn der Sache sein.
Ja, aber was könnte das wirklich Negatives bringen, außer dass jemand das zu seinen Zwecken missbraucht?
Na, potenziell kann das auch eine Verherrlichung mit sich bringen. Auch wieder auf die DDR bezogen, gab's ja oder gibt's immer noch, irgendwie scheint es ein bisschen schwächer gewesen zu sein, so den Trend der Ostalgie, der sogenannten. Wo dann ostdeutsche Produkte, ostdeutsches Lebensgefühl ist vielleicht zu viel gesagt, aber vor allem so ostdeutsche Produkte drum.
Aber das romantisierte ostdeutsche Lebensgefühl.
Ja, naja, zunächst einmal augenscheinlich relativ neutral, ne? Da, keine Ahnung, da gab es dann nach der Wende irgendwann so Ostalgie-Partys, wo halt die Leute ihre guten Ostprodukte hauptsächlich konsumiert haben, wo es dann halt Rotkäppchen, Sekt gab und jetzt fällt mir nichts ein, man hat Karo geraucht oder F6 und Lübser Pilz getrunken, keine Ahnung. Klassische Ostprodukte halt. Und das kann ja dann wirklich, wie du sagst, zu einer Romantisierung führen. Und dann blendet man vielleicht ganz schnell aus, dass eigentlich die DDR jetzt nicht unbedingt so das geile Land war. Nicht so das tolle System. Auf jeden Fall ein unfreiheitliches System. Und der Blick darauf geht dann vielleicht ein bisschen verloren, wenn man da die positiven Aspekte zu sehr hervorhebt.
Ah ja, jetzt wo du das sagst, ich habe auch in verschiedenen Dokus dann auch mitbekommen, dass zum Beispiel diejenigen, die damals gegen die DDR und für den Mauerfall und die Wiedervereinigung gekämpft haben und da laut gewesen sind, dass die jetzt teilweise in ihren eigenen Orten stark angefeindet werden, weil die sich halt für diese Wiedervereinigung ausgesprochen haben. Weil man halt komplett vergisst, wie kacke es damals war und dann einfach nur sagt, ja, wir hatten ja damals unsere Jobs und wir konnten uns dann zwar das Reisen nicht leisten, aber können wir uns jetzt auch nicht leisten, weil wir ja kein Geld haben und von der Stütze leben und unser Stolz und unsere Selbstständigkeit wurde uns genommen. Und das kriegen die jetzt alles nochmal quasi ins Gesicht, obwohl sie halt dafür gekämpft haben, dass man nicht ausgehorcht und verfolgt und für irgendwelche Kinkerlitzchen irgendwo bestraft wird, nur weil man das Falsche gesagt hat und vielleicht nicht für die Partei war.
Die Leute wären garantiert für die Partei gewesen. Aber es ist wie üblich, Leute, denen es schlecht geht, die sind halt gefährlich.
Ja, und das mag aus ihrer Sicht ja so sein, dass für sie in der DDR alles besser war. Also da hatten sie halt so dieses garantierte Mittelmaß. Solange sie sich nicht aufgelehnt haben, haben sie halt ja ihren Job gehabt und ihre Wohnung zugewiesen bekommen und so. Sie hatten jetzt keine Aufstiegschancen, ne? Gut. Wenn sie sich damit aus ihrer Sicht arrangieren können, in Unfreiheit zu leben, dann ist das aus ihrer Sicht sicherlich eine gute Alternative. Und eine Alternative ist auch das, was diese Leute heute bevorzugt wählen, glaube ich, eine sogenannte.
Aber man muss ja nicht darin verfallen. Also meine Mutter, Buchhalterin in der DDR. Ist ein bisschen blöd, wenn du damals so auf dem Wirtschaftssystem gelernt hast, was zusammengebrochen ist und dann plötzlich alles umstößt. Sie hat danach nie wieder Arbeit gefunden. aber sie hetzt jetzt nicht gegen Ausländer oder Sonstiges. Also man muss nicht, nur weil es einem nicht geil geht, durch diesen Umschwung ein Arschloch werden.
Ja, ich glaube, das ist auch ein Thema, was man theoretisch in eine eigene Episode auslagern könnte. Wäre vielleicht ein bisschen unfair gegenüber Georgia, weil da die Berührungspunkte fehlen. Aber ja, ich finde auch, dass man zum Beispiel auch einfach Ambitionen haben könnte, so selbst dafür zu sorgen, dass es einem besser geht. Da muss man halt, keine Ahnung, da muss man halt einen Umzug in Betracht ziehen oder eine Umschulung oder irgendwie sowas. Und ich glaube, vielen, die das damals auch miterlebt haben, die dann zu den sogenannten Wendeverlierern gehörten, die sind da auch nicht bereit zu, weil in der DDR musstest du das nicht. Da hattest du, wie gesagt, dieses garantierte Mittelmaß. Ne, dir ging es jetzt nicht überragend gut, dir ging es aber okay und du musstest eigentlich nicht viel dafür machen. So, und ich glaube, das hat sich ein bisschen manifestiert. So dieses nicht viel machen müssen, der Staat kümmert sich gegebenenfalls schon. Und wenn es mir dann trotzdem irgendwie schlecht geht, ja, dann muss da irgendjemand schuld sein. Der Staat, der sich nicht genug kümmert, oder die Ausländer natürlich.
Ja, die sind ja gerade reingekommen.
Naja.
Mir geht's ja jetzt plötzlich schlecht.
Genau.
Und diese Überromantisierung kommt halt genau auch dann wirklich zu tragen, wenn man dann halt wirklich sowas erlebt. Und ich würde da zum Großteil vielleicht auch so Medien teilweise die Schuld geben. Ich kann mich noch erinnern, so vor, ja, in meiner Schulzeit, vor knapp 20 Jahren, größter Hit in den ganzen Sendern. Ja, hier, Ostchartshow.
Ja.
Wie war das damals? Und was man da gesehen hat, war nicht die Schattenseiten der DDR. Das waren dann wirklich solche Sachen wie, hey, hier, guck mal, cooles Volksfest, war 1983.
Ja, ich meine, was da jetzt auch noch trendet und ich habe auch das Gefühl, was mehr wird, ist Ostprodukte wiederentdecken oder auf Ost getrimmte Produkte, die das Ganze dann so ein bisschen ironisch mit auf die Schippe nehmen.
Oh, bleib mir bitte weg mit dem neuen Nudossi. Das alte, als Kind war das geil, das neue, weiß ich nicht, aber bleib mir alle weg.
Keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung, aber es ist halt so, was ich in den Medien halt mitbekomme. Das hat häufig so dieses, ja, hier, wir machen eine Reise nach Berlin und dann gehen wir in den Ossi-Shop und zeigen euch alles, was in der DDR damals cool war. Und das habe ich in letzter Zeit öfter mitbekommen.
Aber das ist wirklich schon eine Welle, wie Mike schon sagte, das geht echt seit 20 Jahren so. Damals, ja, deutschlandweit zum Beispiel auch durch Filme verbreitet, durch Sonnenallee oder Goodbye Lenin, da wurde das nochmal ganz gut angeheizt, glaube ich. Ja, und so Ostläden kenne ich natürlich auch. Aber ich könnte auch keine Ostprodukte nennen, die irgendwie geil wären. Ne? Vita-Cola würde mir einfallen, die schmeckt scheiße. Nudossi habe ich keinen Bezug zu.
Ey, Vita-Cola ist geil.
Ach.
Also solche Revival-Produkte finde ich aus Gag-Potenzial in Ordnung. Aber ansonsten, ne.
Ich glaube, gerade jetzt zur Zeit, also ja, das läuft schon länger, das will ich gar nicht abstreiten. Aber ich glaube, im Moment erfährt das gerade wieder so Beliebtheit. Das trendet gerade wieder so ein bisschen.
Ja, durchaus. Aber ich würde jetzt nicht dem zu viel Raum geben. Also es ist halt nicht krass, was die Erinnerungskultur da nochmal hervorbringt.
Muss man mal halt schauen, was da draus wird, weil es gerade so Social-Media-Geschichten sind. Und je nachdem, was die Jugend halt draus dreht, keine Ahnung.
Ich finde gerade diese Ansicht der Älteren, die jetzt ja nach der Wende oder nach der Wiedervereinigung einfach nie wieder wirklich auf die Füße gekommen sind, das pflanzt sich dadurch vielleicht fort, wenn dann auch die Jugend mitbekommt, dass die DDR geil war, die Produkte waren geil, alles war cool, jeder hatte sich lieb. Und dann wird so eine Meinung vielleicht noch, ja, pflanzt sich fort, dass das alles eine schlechte Idee war und man die Mauer wieder hochziehen müsste und die Ausländer müssen alle wieder raus und so weiter. Also ich sehe da schon eine Gefahr.
Ja, jeder hat sich lieb, bis er bemerkt, dass der andere sich nicht an die Flurwoche hält und man ihn deshalb ankacken kann. Oder er Frau Kroschonik nicht die Einkäufe nach Hause getragen hat. Also ja, es ist total gefährlich, aber das blendet man halt aus.
Ja, eine potenzielle negative Auswirkung habe ich mir auch überlegt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob man das wirklich so nennen könnte. Aber Erinnerungskultur wird ja auch in Schulen vermittelt.
Mhm.
Also das ist natürlich irgendwo auch pure Geschichtslehre, aber es wird ja genügend Zeug aus der Weimarer Republik oder dem Dritten Reich auch in anderen Fächern als in Geschichte vermittelt. Ne? In Deutsch wird sehr viel darüber gemacht, also Exilliteratur und solche Sachen. Und da gibt's ja oder gab's ja auch zu meiner Zeit damals immer Stimmen so von Schülern, dass das eigentlich viel zu viel sei, dass es den Schülern schon zum Hals raushängt, immer wieder die Nazis und in jedem Fach und Und ist das vielleicht auch eine negative Seite, dass es einfach auch zu viel sein kann?
Es kann zu viel sein.
Ja, durchaus. Dann hast du so Leute wie Franz Josef Strauß, die dann kommen mit: Ein Volk, das diese wirtschaftlichen Leistungen erbracht hat, möchte von Auschwitz nicht mehr hören. Wenn das über die Jugend kommt, ist schwierig. Also ja, man kann das übertreiben.
Ja, ich mag meinen Lehrer von damals. Aber ich muss sagen, mir hing es auch bis zu den Ohren raus. Ich habe einen Zusatzkurs in Deutsch belegt, damit ich was anderes als Zweite Weltkriegsliteratur lesen konnte. Ich habe tatsächlich die Klassiker, diese ganzen Sachen wie Dreigroschenoper und Co., in einem Zusatzkurs lesen müssen, weil wir das nicht durchgenommen haben. Hm. Weil es bei uns von Anfang bis Ende komplett um Nachkriegs- und Kriegsliteratur ging. Und das, finde ich, ist too much.
Ja, ich bin mir wie gesagt nicht sicher. Also ich finde, je weiter weg das ist, je mehr Zeitzeugen jetzt auch sterben, ich meine, ja, es leben halt nicht mehr so viele davon mittlerweile, ist ja auch schon ein paar Tage her. Und je mehr das Ganze aus dem kollektiven Gedächtnis irgendwie auch rausgeht, umso wichtiger ist es, da auch sehr viel in der Jugend zu vermitteln, meines Erachtens.
Das mag sein, aber du musst ein gesundes Maß finden. Wie gesagt, das kann nicht sein, dass die Klassiker gar nicht mehr durchgenommen werden und es komplett nur um Holocaust-Themen geht, in der Hoffnung, dass die Kinder davon irgendwas mitnehmen. Das ist dann so viel, dass sie komplett auf stur schalten. Da wird nichts von hinten hängen bleiben.
Ja, also gerade außerhalb Geschichte war das bei mir jetzt gar nicht mal so übertrieben viel, weil bei uns dann halt noch die DDR-Literatur dazugekommen ist. Ich glaube, 11. Klasse haben wir nichts anderes gemacht als DDR-Literatur. Und in der Oberstufe weiß ich jetzt nicht, ich glaube, Zweiter Weltkrieg oder Nazizeit war da auch nicht mehr so viel. Aber ja, bloß was sind dann die negativen Auswirkungen davon? Also sind das dann solche jungen Menschen, die dann sagen, okay, wir haben jetzt 5 Jahre lang in der Schule nur Nazizeug gehabt, es hängt mit der zum Hals raus, jetzt erst recht, jetzt werde ich Faschist?
Nee, aber es interessiert dich einfach nicht mehr, du bist komplett abgestumpft.
Aber du nimmst ja trotzdem irgendwie mit, dass das was Schlechtes ist und wirst dich dann vielleicht gegen etwaige Strömungen wehren, wie sie sich so langsam wieder äußern in Deutschland.
Naja, nee. Also wenn du es da übertreibst und immer diesen Kernfokus setzt auf Holocaust, 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 dann wird genau das ausgeblendet. Und plötzlich hast du Jugendliche, die rechte Musik feiern und den Hitlergruß machen. Schwierig, weil dann halt genau dieser Aspekt rausgefiltert wird.
Das heißt aber, dass die automatisch veranlagt sind, rechte Musik zu hören und den Hitlergruß zu machen. Oder werden sie dahin geleitet, weil sie zu viel von diesem ganzen Zeug vermittelt bekommen?
Ja. Ich glaube, das ist eine Mischung aus, wenn du gesunden Menschenverstand hast, dann wird dir das nicht passieren. Aber wir haben ja schon mal festgestellt, dass gesunder Menschenverstand Mangelware ist. Und wenn du dann noch diese Abstumpfung dazu nimmst, ich glaube, dann hast du ein Gemisch, was nicht so geil ist.
Ja, und dann dieses rebellierende jetzt erst recht oder jetzt erst rechts.
Hoho.
Ja, und dann plus die Perspektivlosigkeit und dann alles, was dir noch da eingetrichtert wird, von wegen, wo es herkommt.
Ja, und dann hast du dazu noch diese starke Positiverzählung von, ja, Deutschland ist cool, Deutschland ist geil. Dann ist da erst recht alles Negative raus und ja, vom Holocaust willst du nichts hören. Plötzlich möchtest du Ausländer erschießen.
Ich meine, ist ja auch mittlerweile so abgestumpft, dass man bei Arbeitslagern Insta-Fotos macht, wie man über die Bahngleise balanciert und Co.
Da denke ich mir halt, da scheint es anscheinend nicht genug in der Schule gewesen zu sein.
Ja, das ist halt die Frage, war es nicht genug oder war es zu viel? Ich glaube, beides ist ungesund.
Oder sind die Leute einfach nur pietätlos dumm?
Waren sie in der Schule?
Ja, es waren Klassen.
Ach so.
Also ich würde sagen, ja, die waren in der Schule. Ob die jetzt zu viel oder zu wenig hatten, das kann ich dir nicht sagen. Aber ja, ich denke mal, man ist auch keine helle Leuchte, wenn man sowas mitmacht. Wie gesagt, gesunder Menschenverstand.
Also als wir mal beim Holocaust-Denkmal in Berlin waren, da haben einige Leute gedacht, es wäre eine coole Idee, lass mal Fange da drinnen spielen. Lehrerin hat das gesehen, uns zur Seite genommen, also die, die es betraf, und meinte, ist nicht cool, lass das gefälligst.
Ich war tatsächlich nie an einem Holocaust-Gedenkmal oder bei einer KZ-Besichtigung oder irgendwie sowas.
Ich auch nicht. Also KZ weiß ich auch nicht, ob ich es machen würde, weil ich weiß, ja, keine Ahnung. Wenn mich das berührt, dann sitze ich heulend in der Ecke. Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich bei mir triggern möchte. Ich weiß, was da passiert ist. Ich werde es auch so nicht auf die leichte Schulter nehmen, ne?
Ja, aber vielleicht ist das gar nicht so schlecht, wirklich damit konfrontiert zu werden, um zu sehen, welche Auswüchse Faschismus haben kann. Wie gesagt, gerade in der heutigen Zeit ist dieses Bewusstsein vielleicht mittlerweile zu wenig. Also ich will jetzt nicht der AfD unterstellen, dass sie einen neuen Holocaust plant.
Aber wir wissen nicht, was in 100 Jahren ist.
Wir wissen auch nicht, was in 10 oder 20 Jahren ist. Ja, mit ein bisschen mehr Bewusstsein würden jetzt zum Beispiel die rechten Wahlergebnisse meines Erachtens nicht so aussehen, oder die Umfragen nicht so aussehen, wie sie aktuell aussehen.
Ja, das ist halt wieder das, was Georgia auch meint, dieser gesunde Menschenverstand.
Ja, da können wir uns ja nicht drauf verlassen, offensichtlich.
Genau, eigentlich dürften die Wahlergebnisse der AfD logisch betrachtet niemals so hoch sein, wie sie aktuell sind. Es gab gerade erst die Woche so eine schöne Statistik. Die Leute, die einen Vorteil von dem AfD-Wählen hätten, das ist ein Bruchteil, das sind irgendwie 10-20%. Der Rest wählt die AfD, obwohl es ihnen danach schlecht gehen wird. Und das ist vollkommen normal und dumm.
Ja, ich glaube, was auch so ein Problem ist, wovon ich mich auch nicht freisprechen kann, ist dieses, ach, das wird doch schon nicht. Der wird doch schon nicht. Wer von uns hat damit gerechnet, dass Russland wirklich einen Krieg vom Zaun bricht, so wie es jetzt läuft?
Gerade dieser Gedanke, das wird doch schon nicht, das herrschte ja in Deutschland jetzt vor. Also zu meiner Schulzeit noch und eigentlich bis vor 10 Jahren oder so war das Standard. Ne? Das wird halt nicht wieder passieren. So, und dass sich das jetzt ändert, hängt halt vielleicht damit zusammen, dass die Erinnerungskultur nicht ausgeprägt genug ist oder mittlerweile nicht mehr ausgeprägt genug ist. Weil man hat sich immer gefragt, wie konnte das sein, so Weimarer Republik, wie konnte das in die Richtung abgleiten? Klar, Weimarer Republik gab es Probleme, reichlich. Aber wie konnte es denn dazu kommen, dass plötzlich Deutschland eine Diktatur wurde? So, und heutzutage kann man das live miterleben.
Aber auch wenn du jeden Tag eine Unterrichtsstunde davon machst und wirklich damit zugeballert wirst, du kannst es nicht nachempfinden. Ich kann es auch nicht nachempfinden. Ich kann dir nicht sagen, wie kann man so hoffnungslos sein und da mitziehen. Ich würde jetzt auch nicht rechts wählen. Aber offensichtlich gibt es Leute, die dann sagen, ja, es ist so scheiße, ich wähle jetzt rechts, weil ich entweder perspektivlos bin oder denke, das ist was Gutes und einfach nicht so weit denken kann von A nach B. Oder aus Trotz oder sonst irgendwas. Also es sind ja auch jetzt Leute, wo ich nicht nachvollziehen kann, wie kann das sein? Ich kann mir das nur so erklären, dass die sich halt denken, ja, ich wähle die halt, denke nicht drüber nach, was daraus vielleicht folgen könnte oder denke mir so, wird schon nicht so schlimm sein, als wenn die sowas nochmal machen würden. Sowas macht doch keiner.
Ja, also die Zeiten von ich wähle das aus Protest sollten eigentlich vorbei sein. Gibt's wahrscheinlich trotzdem noch.
Sollten.
Aber grundsätzlich ist die AfD im Kern ein parlamentarisches Unzufriedenheitsventil. Wenn es dir scheiße geht, wählst du die. Egal, was da ist. Egal, ob es gut oder schlecht ist.
Aber es gibt auch andere populistische Parteien, auch im entgegengesetzten Spektrum, die dann auch eine Alternative darstellen könnten. Die jetzt vielleicht nicht unbedingt für das stehen, was vor ungefähr 100 oder ungefähr 90 Jahren abgelaufen ist.
Aber die sind nicht so populär.
Ja, weil sie keine Feindbilder erschaffen, zumindest nicht so intensiv.
Ja, sie haben nicht dieses Zugehörigkeitsempfinden. Oh. Also du kommst halt mit diesen Zugehörigkeit, wir sind Deutsch und wir wollen, dass die Deutschen wieder an die Macht kommen quasi. Damit kommst du wesentlich weiter, als zu sagen, wir sind alle Menschen, lass doch mal irgendwie gucken, dass wir auf diesem Planeten noch 20 bis 30 Jahre leben können.
Was auch ein Problem ist, weshalb wir zum Beispiel mehr rechts als linksradikal wählen. Alles, was weiter links ist, ist in so viele Untergruppen zerstreut. Die setzen sich nicht in ein großes Boot und sagen, ja, das vereint uns halt und wir wählen das halt, weil die unser Gedanken gut teilen. Da wählst du halt die Mini-Partei, die in dem gleichen Spektrum ist wie die andere, aber die sich halt nicht zusammenschließen. Die splittern sich viel zu viel auf.
Naja, die Linke, was halt die populistische Partei wäre, die ich meinte, die ist im Bundestag vertreten. Also das ist ja jetzt nicht so eine kleine Partei. Da könnten sich die Leute auch sammeln. Nicht, dass ich irgendwie dafür
wäre. Aber auch da hast du richtig große Splittergruppen.
Ja.
Und die können sich ja auch untereinander teilweise überhaupt nicht mehr leiden. Und es fehlt halt die große Erzählung des, hier mit mir wird alles gut.
Und die Leute, die es glauben.
Ja, wir sollten uns hier an dieser Stelle in 2 Jahren nochmal darüber verständigen im Vorfeld der Bundestagswahl. Falls wir das dann noch dürfen, falls vorher nicht die Presse schon gleichgeschaltet wurde oder so. Man weiß ja nicht, was passiert.
Ja, das wird doch wohl nicht.
Nee, nie wieder war das Stichwort. Habe ich auch gelesen, dass so Formulierungen vielleicht kritisch zu sehen sind. So nie wieder Faschismus, so als Schlagwort. Weil das irgendwann einfach nur noch so eine ritualisierte Losung ohne Inhalt wird. Das geht vielleicht sogar damit einher, dass, also was ihr sagtet, ne, dass zu viel in der Schule einfach nicht gut ist, weil das einfach dann den Inhalt verliert. Ja, vielleicht ist es nicht abzustreiten.
Ja, das Problem ist halt wirklich bei solchen Sachen, wie holst du die ab, wie kriegst du die wirklich ins Boot und dass sie das wirklich mit nachempfinden können und nicht einfach sagen, ja, natürlich war das schrecklich. Keiner, der in der Schule das Thema durchnimmt, sagt, ja, war eine coole Sache. Ja, gibt es auch, aber ich sage jetzt einfach mal, dass die grobe Allgemeinheit sagt, ist uncool. Aber anders als zum Beispiel bei deiner Lieblingssoap, fieberst du da nicht mit. Wenn das Thema durch ist, ist das Thema durch.
Ja, um den Bogen nochmal zu schließen, habt ihr denn irgendwie noch weitere Ideen neben den schon genannten, wie man so eine Erinnerungskultur gerade für die jüngere Generation noch aufbereiten könnte? Weil ich muss sagen, was ihr meintet, so interaktive Happenings oder sowas, am besten noch einen Influencer einladen, damit die Jugendlichen wirklich alle kommen, ist schon mal ganz cool. Ich persönlich finde auch Schocktherapie nicht schlecht. Ich bin ein großer Befürworter von KZ-Besichtigungen und so. Und ja, das ist für das eigene Empfinden dann bestimmt unangenehm. Da ist man emotional in der Regel vermutlich getroffen. Aber vielleicht muss das einfach auch mal sein.
Ja.
Deswegen finde ich das schon mal 2 ziemlich coole Maßnahmen.
Ich bin auch dafür, solche Schocktherapien mit ins KZ fahren sollte es definitiv geben. Aber da muss auch wirklich der Schock einsetzen. Also ich finde, wenn man so etwas besucht, dann ist das kein Happy-Schulausflug.
Nein, auf keinen Fall.
Muss einen das schon treffen, ne? Und wenn ich dann sehe, dass da verdammt viele rausgehen mit einem Lächeln auf dem Gesicht und dann auch rumschäkern und überlegen, ob sie jetzt zu Starbucks gehen. Da hat's offensichtlich nicht gesessen. Keine Ahnung, ob man da vielleicht mehr schocken sollte.
Es gab nach dem Zweiten Weltkrieg ja eine ähnliche Schocktherapie mit der deutschen Bevölkerung. Da gibt's eine Dokumentation von Alfred Hitchcock sogar drüber. Oder beziehungsweise er hat das damals mitgefilmt und dann wurde über diese Entstehung des Ganzen eine Dokumentation gedreht. Mir ist leider gerade der Name entfallen. Da wurden halt die Deutschen reihenweise in die KZs gekarrt, wo dann teilweise noch die Leichenberge lagen. Das kriegt man natürlich heute nicht mehr hin und es wäre jetzt auch extrem pietätlos, da irgendwie künstliche Leichen zu platzieren oder so. Aber ja, so einen Impact müsste man im Prinzip erzielen. Das wäre gar nicht mal so verkehrt.
Ja, vielleicht nicht für jeden, aber da, wo du merkst, ja, der braucht halt wirklich mit dem Zaunfall ins Gesicht, vielleicht braucht er wirklich irgendwo was Schockierenderes.
Ja, du hast natürlich das Risiko, dass du dann trotzdem die Leute dabei hast, die das schon ganz cool finden. Aber die sind eh verloren, also die erreichst du so oder so nicht.
Ja, ich finde auch nicht, dass mit Schock so krass gearbeitet werden kann. Also ja, du kannst damit einen Effekt erzielen, aber auch die absolut Resilienten wirst du damit nicht kriegen.
Ja, deswegen so 2 Stufen. Eine halt die normale, du besichtigst das und bist vielleicht so schon betroffen genug. Und die andere vielleicht so mit einem kleinen Schocker und wenn ich das nicht abholt, ja keine Ahnung.
Die extrem Resilienten, die wirst du halt so oder so nicht kriegen. Aber wie viele werden das sein? Da hast du nicht irgendwie ein Viertel jeder Schulklasse oder so. So viele sind das ja jetzt nicht, würde ich mal behaupten.
Hoffnungsvoll.
Das werden so vielleicht 2-3 sein pro Schulklasse, also 10%.
Ja, wenn überhaupt. Ich wüsste in meiner ganzen Jahrgangsstufe, wenn ich so zurückdenke, eigentlich niemanden, auf den das zugetroffen wäre. Und ich bin in der mecklenburgischen Provinz aufgewachsen, also.
Ja, doch, 2-3 bei uns.
2021, 2022 gab es eine Aktion von, ich glaube NDR und Co., ich bin mir nicht mehr sicher, welche Sender das waren, die haben Sophie Scholl in Social Media gesetzt und haben so getan, stellt euch vor, das wäre halt jetzt, und haben das dann als Erinnerungskultur-Experiment gefahren.
Ja, ich habe es teilweise verfolgt.
Ja, halte ich für einen interessanten Ansatz. Das Experiment fand ich jetzt nicht so 100%ig geil gelaufen, aber vielleicht tatsächlich ein interessanter Ansatz für, wie man es in Zukunft oder halt jetzt so machen könnte. Weil eigentlich fand ich das Experiment ganz interessant.
Ja, sowas in der heutigen Social-Media-Landschaft zu machen, ich meine, was könnte schon schiefgehen, ne? Aber klar, als Ansatz finde ich es eigentlich auch ziemlich cool. Das ist halt, wie du eingangs sagtest, durchaus etwas, wo man dann vielleicht auch die Jugend mit erreicht.
Ja, du wirst nicht alle von dir überzeugen können. wenn du es wirklich auf einer freiwilligen Basis machst und nicht sagt, ja, das gehört schulpflichtmäßig dabei, dann wirst du nicht alle erreichen. Aber die, die du erreichst, die interessieren sich dann wenigstens. Und vielleicht sind auch ein paar, die halt einen moderneren Touch brauchen, irgendwo, wo sie dann ansetzen können und merken, hey, das hat ja doch ein bisschen was mit mir zu tun, dass die da erstmal überhaupt drauf schauen und dann halt merken so, hey, ist ganz interessant, muss ich jetzt nicht auswendig lernen, aber good to know.
Ja, man muss ja halt wirklich nur erstmal den Funken erzeugen, dass das die Leute erreicht. Das muss irgendwie viral gehen. Ich lese nämlich gerade, dieses Projekt hat gemäß einer Umfrage an Schulen in 3 Bundesländern 23% der befragten Schüler überhaupt erreicht. Also die haben überhaupt Kenntnis davon erlangt, obwohl über 80% von denen einen Instagram-Account hatten, wo das halt primär wohl verbreitet wurde. Ja, dann hat man da vielleicht irgendwie einen falschen Ansatz gemacht. Oder ich weiß nicht, ob es möglich ist, wirklich dann einen ordentlichen Anteil zu erreichen, ohne das jetzt als, keine Ahnung, Zwangseinblendung auf Instagram in Deutschland oder so zu realisieren.
Vielleicht mit Twitter Blue.
Ich würde spekulativ sagen, dass Leute über 25 mehr davon mitbekommen haben als Leute unter 25. Weil also Berichterstattung war da. Und das fand ich auch ganz cool.
Ja, wie gesagt, als Ansatz fand ich eine sehr gute Sache.
Ja, auf jeden Fall. Ja, sonst Vorschläge?
Bitte kein TikTok.
Ja, bitte kein Cringe-TikTok.
Ja, es ist schwierig, seriöses TikTok zu machen, was auch die Aufmerksamkeit zieht. TikTok ist halt das Medium der Jugendlichen gefühlt irgendwie. Zumindest was Boomer sagen. Aber da dann was zu produzieren, was interessant ist und nicht cringe ist und ein Thema behandelt, was tatsächlich ernst ist, halte ich für schwierig.
Also der Holocaust ist da vielleicht ein schlechtes Beispiel. Aber wenn wir jetzt den Tag der Deutschen Einheit nehmen, wenn denn Olaf Scholz ein TikTok-Video macht, in dem er schön abdanzt.
Als Pirat.
Ja, genau, als Pirat, stimmt. Aber wäre das denn so schlimm? Also so erreicht, so geht das zumindest mal viral. So erreichst du die Leute. Das, was eben bei dieser Sophie-Scholl-Geschichte nicht so wirklich geklappt hat. Und davon ausgehend informieren sich die Leute vielleicht. Oder dann gibt's ein Folgevideo, das ein bisschen ernsthafter ist. Irgendwie sowas.
Ja, aber dann müsstest du wieder gucken, wie kriegst du denn den Tag der Deutschen Einheit, wie kriegst du die Wiedervereinigung damit unter? Weil wenn ich einen tanzenden Scholz habe, dann machen wir uns alle bitte den tanzenden Scholz lustig. Der tanzende Scholz wird ein Meme. Die Message dahinter geht verloren.
Ja, wie gesagt, nur so als Einstieg. Und da muss direkt das Folgevideo kommen, wo er erklärt, ja, dass die Leute in der DDR ja nicht so fröhlich tanzen konnten. Keine Ahnung. Irgendwie wird man den Bogen schon gezogen kriegen.
Der muss im ersten Video schon kommen.
Ja, aber ich würde dir da einen eklatanten Denkfehler unterstellen. Dieser Schritt von Olaf Scholz Tanz zu und dann informieren sich die Leute, das ist so eine Lücke. Das machen die wenigsten. Das ist auch wieder so ein 5%-Ding.
Ja, wahrscheinlich schon.
Gesunder Menschenverstand it is. Also Aufklärung brauchen wir auf jeden Fall.
Ich mache mir auch häufig Gedanken über solche Sachen, weil ich dann auch so Versuche von der Regierung oder von irgendwem dann sehe, die irgendwo Aufklärung und Co. voranbringen wollen und mir dann denke, das funktioniert nicht. Das ist cringe oder da wird keiner drauf klicken. Ist uninteressant. Und dann überlege ich immer, wie kann es denn besser werden? Und in den meisten Fällen habe ich keinen Lösungsansatz. Weil das schwierig ist, dieses Medium, was halt wirklich für Spaß ausgelegt ist, auf sowas Ernstes zu münzen, ohne das ins Lächerliche zu ziehen oder komplett die Message zu verfehlen.
Ja, also doch wieder Schule, weil da erreichst du theoretisch jeden.
Ja.
Und es ist ernst. Du kannst es natürlich aufbereiten, ansprechend. Das kommt dann vielleicht auch für die Lehrergeneration an, die das vermittelt.
Ja, das ist halt, das muss in der Schule durchgenommen werden, definitiv. Ich finde alles sowas, was wichtig ist, was in der Erinnerungskultur mit untergebracht werden sollte, sollte auch im Unterrichtsmaterial auftauchen. In einem Maß, das vernünftig ist und nicht komplett übersättigt, weil das nur zu Abstumpfung und Ignoranz führen wird. Gerade bei Jugendlichen und Kindern, die machen dicht. Kannst du knicken. Und wenn man das noch irgendwie interaktiv gestalten könnte, sodass sie selber irgendwie vielleicht irgendwo den Klickmoment für sich erreichen, dann hast du sie ansonsten eher weniger.
Vielleicht muss man das auch in einem anderen Alter machen. Quasi, wir machen daraus ein noch mehrstufigeres Schulsystem. Holocaust und so weiter und Wiedervereinigung schneiden wir in der Schule an. Und dann, 10 Jahre später, musst du noch mal für ein halbes Jahr in die Schule und nimmst halt wirklich die deepen Themen dann durch. Dann bist du vielleicht auch empfänglicher, so, keine Ahnung, mit Mitte 20 für die grauenhaften Stasi-Sachen und Leichenberge. Vielleicht zieht das ja auch, aber du kannst die Leute dann ja nicht aus dem Arbeitsalltag rausreißen. Das ist ja auch wieder blöd.
Naja, du bist ja in der Regel in der Schule, sagen wir mal, mindestens bis 15. Also ich denke, ja, ist schwierig. Ne? Eigentlich würde ich erwarten, dass man in 15 schon die Reife hat, solche Sachen schlimm zu finden. Ja.
Mit 15 bist du vor allem ein hormongesteuertes Etwas.
Ja, stimmt.
Also ich möchte niemandem was unterstellen, insbesondere nicht bei den Zuhörern. Aber es ist nun mal Fakt, in diesen Zeiten hast du sehr viel Hormonchaos und genügend Probleme mit dir selbst.
Ja, Mitte 20 setzt sich das alles.
Richtig.
Und ich finde, wir sollten wirklich einfach nur etablieren, dass es mehr so Ausstellungsinformations Geschichten gibt, wo du nicht erst die Hürde hast, ein Ticket zu kaufen. Oder du musst in der und der Szene drin sein, um überhaupt davon zu erfahren. Und wenn das nur eine Kunstausstellung ist von kleinen Künstlern, die die Themen aber behandeln, dann lasst uns die doch fördern und sowas einfach mal ausstellen. Und das dann bitte nicht nur in Berlin und allem, was mindestens 3 Millionen Einwohner hat. Sowas kann ja auch wandern. Halt wirklich so, dass man es beiläufig schon mitbekommt. Also das ist zum Beispiel auch was ich bei meinen Kindern halt fördern möchte. So Sachen, die halt so Allgemeinwissen sind, werde ich halt in ihrem Leben so streuen, dass man da quasi, keine Ahnung, ein Duschvorhang, wo Periodensystem drauf ist, ist das Erste, was mir jetzt gerade einfällt. Dann haben sie es aber schon mal gesehen. Weißt du, so was komplett Beiläufiges wird ja schon reichen. Deswegen eine Kunstausstellung von Künstlern gibt reichlich, die solche Themen behandeln.
Also wenn wir jetzt mal beim Tag der Deutschen Einheit zum Beispiel bleiben, und ich weiß, das ist jetzt blöd für alle, die im Verkauf arbeiten, aber wenn wir daraus einen verkaufsoffenen Sonntag machen und dann die ganze Innenstadt mit so einer Ausstellung quasi auch zieren, wenn die Leute halt so oder so einen Anreiz haben, dorthin zu gehen, wäre schon mal eine dieser Barrieren offen.
Ja, das stimmt. Ne? Also ich hätte auch so Bedenken, Kunstausstellung ist zwar cool, aber da hast du halt auch wieder diesen Sprung oder diese Motivation, da überhaupt hinzugehen. Genauso wie jetzt vom TikTok-Video den Sprung zu ich informiere mich. Weil du gehst als Jugendlicher auch nicht freiwillig in eine Kunstausstellung. Also in der Regel.
Ich meine jetzt auch nicht so eine Kunstausstellung, wo du in der Galerie musst oder in einem Museum oder sowas, sondern das kann ja auch irgendwo einfach nur in der Innenstadt, in der Fußgängerzone so ein Teil sein, was wetterfest ist, was dann einfach aushängt. Müssen ja keine Originale sein. Oder irgendeine Skulptur, wo du dich fragst, was zum Henker ist das denn? Ich habe vorhin im Museum gearbeitet und was mich zum Beispiel gefragt hat, was zum Henker ist das denn, wo ich dann hinterher mehr darüber erfahren wollte, waren Betten komplett aus Blei gemacht. Sollte man nicht dran lecken. Aber halt einfach irgendwie sowas Kleines, weißt du, was dann auffällt, wo du dich dann fragst, so, hä, was zum Henker? Muss nichts Großes sein. Also wie gesagt, also Kunstausstellung jetzt im Sinne von, ist ein kleiner Künstler, der das vielleicht behandelt und dann halt Sachen in der Fußgängerzone ausstellen darf. Ich habe sowas schon öfter gesehen, aber halt nicht mit so einem Kontext.
Einfach mal ein paar Stasi-Akten in der Innenstadt aushängen, wenn man da halt so oder so einkaufen ist.
Das kann man herrichten, dass das interessant aussieht. Und das würde definitiv Leute dazu verlocken, mal auf das Kleingedruckte zu schauen.
Ja, aber ich weiß nicht, ob man Jugendliche jetzt damit erreichen würde. Die stellen sich dann auch nicht hin und lesen sich die Stasi-Akte durch.
Ja doch, da kann ja was Krasses drinstehen. Du hoffst ja immer auf Skandale und irgendwas Krasses.
Ja, gut. Aber dazu muss vielleicht auch erstmal das Bewusstsein da sein, was das überhaupt ist. Also ich weiß nicht, wie das System der Stasi jetzt überhaupt bei Jugendlichen großartig bekannt ist.
Ich glaube, der Stasi ist schon noch ein Begriff.
Ich habe während dieser Folge komplett das Vertrauen in die Jugendlichen verloren. Also ich traue denen das nicht mehr zu.
Ah doch, das haben sie schon mal gehört. Das waren die Helden der DDR oder so.
Mal abgesehen davon, wir sind quasi die Erwachsenen. Es ist unsere Aufgabe, denen das irgendwie unter die Nase zu schieben.
Ich habe da keine Gelegenheit zu. Ich habe keine Kinder. Ich komme nicht mit Kindern in Kontakt. Den Podcast hören auch keine Kinder. Und wenn doch, dann schaltet sofort aus, jetzt ab 18.
Aber Menschen mit Kindern.
Ja, okay.
Aber es ist wirklich schwierig. Und wenn man, also wir sind halt jetzt in dem Alter, wo man sich solche Gedanken macht. Und wenn wir uns dann überlegen, wie könnte man das denn hinkriegen, es ist einfach sackschwer.
Das Gute ist allerdings, dass das gar nicht unsere Aufgabe ist, weil sich bestimmt viel schlauere Leute, die beruflich in diesem Kontext unterwegs sind, sich damit beschäftigen. Und die werden schon eine Lösung finden. Das wird schon.
Ja, genau.
Ich finde auch, der Staat wird das schon richten.
Genau, und wir können am Tag der Deutschen Einheit uns hinsetzen und saufen.
Mach das mal.
Kann ich leider nicht, weil ich am nächsten Tag arbeiten muss.
Ja, so wie wahrscheinlich die meisten. Aber guck mal, wenn das ja schon allein ein museumsfreier, also so ein offener Museentag wäre, wäre ja schon was gewonnen. Würde ich mich darüber freuen.
Ja, nicht nur Museen. Also da sehe ich halt wirklich den Punkt, du musst die Leute vorher irgendwo hinkriegen und das beiläufig reinstreuen.
Eigennützig gedacht.
Ja, du bist auch ein Mensch, der geht freiwillig in Museen und Ausstellungen.
Mm.
Der geht auch dann halt mal freiwillig raus an einem Tag, wo frei ist. Und sitzt nicht den ganzen Tag vor dem Rechner und zockt.
Ich bin jetzt durch diese Podcast-Aufnahme tatsächlich ernsthaft in Betracht am Ziehen, ob ich am Tag der Deutschen Einheit in das Haus der Geschichte gehe.
Ich habe tatsächlich auch überlegt, ob ich da zu dieser Veranstaltung hier in der, also hier um die Ecke quasi gehen soll, um mir da den Kinderchor anzugucken.
Ja, einfach mal hingehen und gucken, man muss ja nicht mit Menschen reden.
Naja, und angeblich soll es noch Anekdoten aus der DDR-Zeit geben. Ich weiß nicht, wie das aufgezogen wird und ob das irgendwie brauchbar ist, aber allein aus Recherchezwecken. Ja, vielleicht. Mal gucken. Ich werde eh zu faul sein, machen wir uns nichts vor. Aber ich bin vielleicht auch nicht die Zielgruppe.
Ich habe Kinder, ich muss sie irgendwie den Tag beschäftigen. Also ins Museum zu gehen, ist tatsächlich eine reelle Chance gerade. Mindestens der Fünfjährige dürfte schon das ein oder andere Interessante sehen. Jetzt nicht unbedingt zum Holocaust und Co. oder zur Wiedervereinigung, das wird für ihn noch zu hoch sein. Aber da gibt es auch so interessanten Sachen wie Raumfahrt.
Auch das ist ja irgendwo Erinnerungskultur. Raumfahrt, jetzt zum Beispiel die Mondlandung. Das ist theoretisch, also ich meine, Erinnerungskultur ist ja irgendwie alles, was im kollektiven Gedächtnis sich verankert hat. Auf welche Weise das dann zelebriert wird oder wie dem gedacht wird, das ist ja eigentlich der Kern der Erinnerungskultur. Vielleicht wäre das auch sinnvoll, an menschliche Leistungen zu erinnern. So ein Gedenktag, ein Feiertag, ein Arbeitsfeiertag hauptsächlich, am Tag der Mondlandung. Weiß gar nicht, an welchem Datum die war, aber wäre bestimmt cool. Andererseits kann man natürlich hinterfragen, wie sehr das die Menschheit weitergebracht hat.
Ja, genau. Ein Tag der Mondlandung, als die Europäer drauf gelandet sind.
Ja.
Oh, schade.
Ja, da muss man halt mal die, nicht nur die nationalen, sondern auch die kontinentalen Grenzen außer Acht lassen. Was ja vielleicht gar nicht so schlecht wäre.
In Zeichen der Globalisierung wäre das sicher ein guter Schritt.
Meine Recherche hat gerade ergeben, dass die Mondlandung am 21. Juli war. Da haben wir noch keinen Feiertag in der Nähe. Das passt. Sollte eingeführt werden.
Zusätzlich.
Klar.
Ja, fällt euch noch irgendetwas Maßgebliches zur Erinnerungskultur ein?
Kann mich nicht erinnern, noch etwas auf dem Zettel zu haben.
Schwierig, ich schau gleich mal auf TikTok. Dann hoffen wir, dass wir euch auch irgendwie anregen konnten, etwas am 3.10. oder wann auch immer ihr Zeit habt, zu unternehmen, irgendwo hinzugehen, euch was anzuschauen, anzuhören, was vielleicht informiert, interessiert, einen kleinen Anreiz gibt. Und entlassen euch in die Woche.
Glück auf!
Ja, genießt den Feiertag und bis dann.
Ciao!
Was?
Nix.